Wir feiern heute den siebten Sonntag nach Pfingsten und da hören wir andächtig zunächst die Worte der heiligen Lesung aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Römer. Brüder, ich rede nach Menschenweise um der Schwachheit eures Fleisches willen. Wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinigkeit und Ungebundenheit gestellt habt, um ungebunden zu leben, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, um heilig zu leben. Als ihr noch Knechte der Sünde wart, seid ihr der Gerechtigkeit nicht dienstbar gewesen. Aber welche Frucht hattet ihr damals von den Dingen, deren ihr jetzt euch schämt? Das Ende von all dem ist ja der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde befreit, Knechte Gottes geworden seid, habt ihr als eure Frucht Heiligkeit und am Ende das ewige Leben. Denn der Sold der Sünde ist der Tod, das Gnadengeschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein schlechter Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist, der wird in das Himmelreich eingehen. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, viele bedauern oder beklagen ja heute den Verfall unserer Kultur. Aber wenige sehen, dass es wichtig ist, um diese Kultur zu erhalten, die Wurzeln am Leben zu erhalten, aus der diese Kultur gesprungen ist. Das christliche Leben, aus der die christliche Kultur kommt. Den Glauben, dass der Glaube gelebt wird, dass der Glaube geglaubt wird. Denn ohne das ist es ein hoffnungsloses Unterfangen oder auch ein sinnloses Unterfangen, einfach die Formen noch irgendwie am Leben zu halten, die wir, die uns überkommen, die uns überliefert wurden. Und eins der wichtigen Dinge ist, dass wir auch verstehen und uns immer wieder bewusst machen, dass es dieses Naturgesetz gibt. Das Gesetz, das in die Herzen der Menschen geschrieben ist, wie heilige Paulus sagt, und das jeder Mensch erkennen kann. Dass es ein Naturgesetz gibt oder ein Gesetz gibt, das absolut ist und das über allem steht. Das ist das, was wir heute auch so sehr sehen, was so umgedreht ist, dass die Menschen meinen, dass sie der Herr über das Gesetz sind. Und Gesetz meine ich jetzt nicht nur im strengen Sinne, sondern Gesetz einfach allgemein. Also auf der einen Seite natürlich die 10 Gebote, die ja eigentlich eine Ausformulierung des Naturgesetzes sind, dieses ewigen Gesetzes, aber auch die Denkgesetze oder diese ewigen Gesetze, nach denen wir denken, nach denen wir erkennen. Und der heilige Bonaventura, dessen Fest wir vergangene Woche gefeiert haben, er ist ja auch Kirchenlehrer, er hat darüber auch sehr schön geschrieben. Er war der 7. Generalobere der Franziskaner. Er hat im 13. Jahrhundert gelebt. Ist circa 25 Jahre nach dem heiligen Antonius von Padua, dessen Fest wir auch vor nicht allzu lang gefeiert haben, geboren. War er 25 Jahre jünger als Antonius von Padua. Und der heilige Bonaventura hat so schöne Sätze gesagt, wie zum Beispiel: Das fröhliche Herz ist geeigneter, die Gnade aufzunehmen, als das traurige. Denn der Heilige Geist ist die Liebe und Freude des Vaters und des Sohnes, und Gleichartiges hat von Natur größere Freude an Gleichartigem. Sehr schön, wie er hier sagt, der Heilige Geist ist die Liebe und auch die Freude des Vaters und des Sohnes. Denn aus der Liebe kommt die Freude. Und das kann uns vielleicht auch hier wieder als Erinnerung dienen, egal wie düster die Zeiten vielleicht manchmal ausschauen mögen, dass wir jetzt dieses fröhliche Herz auf der anderen Seite uns doch bewahren. Denn dann können wir die Gnade besser aufnehmen. Denn Gleichartiges, sagt er, hat von Natur größere Freude an Gleichartigem. Was ich eigentlich heute vorlesen will, ist aus einem Werk, das heißt Itinerarium Mentis in Deum, also Pilgerbuch oder Reisebuch der Seele zu Gott. Und da beschreibt Bonaventura die Art und Weise, wie wir zu Gott kommen, wie die Seele zu Gott findet oder Gott findet. Und da stellt er eben auch heraus, unter anderem dieses Naturgesetz, dieses ewige Gesetz, dass es etwas Ewiges, Festes, Absolutes gibt, das wir alle erkennen können und dem wir auch alle unterstehen und das über allem steht, wie wir gleich sehen werden. Erst einmal zeigt er sehr schön, wie wir Gott aus dem Geschaffenen erkennen können. Auf diesen beiden ersten Stufen, sagt er, werden wir angeleitet, Gott in den Spuren zu betrachten. Daraus können wir entnehmen, dass alle Geschöpfe dieser sinnenfälligen Welt die Seele des Betrachtenden und Weisen zum ewigen Gott hinführen, weil sie von diesem ersten, mächtigsten, weisesten und besten Prinzip, also Gott, von diesem ewigen Ursprung, ewigen Licht, von dieser ewigen Fülle, von dieser, sage ich, schaffenden, abbildenden, ordnenden Kunst, Schatten sind, Echo und Gemälde. Das, was wir also hier sehen, ist ein Echo, ist ein Gemälde, sind Spuren, ist ein Schatten von Gott. Spuren sind sie, Statuen und Schaustücke, die uns vorgeführt werden, um Gott zu schauen, und Zeichen, die uns von Gott gegeben sind. Es ist auch sehr schön zu sehen, die Schöpfung als Schau, als Statuen, als Schauspiel, als Schaustück, das uns vorgeführt wird, damit wir dahinter Gott sehen und zu Gott finden. Ich möchte sagen, sie sind Abbilder oder besser Abgebildetes, vorgeführt einer noch ungebildeten oder sinnenbefangenen Seele, damit diese durch Sinnliches, das sie sieht, hindurchgeführt werde zum Geistigen, das sie nicht sieht, wie durch Zeichen zum Bezeichneten. Leider sind unsere Seelen oft sehr sinnenbefangen, aber die Schöpfung will uns weiter hinausführen. Wir sollen nicht dabei stehen bleiben, bei dem allein Sinnlichen, was wir mit den Sinnen sagen, wie hier sagt, sondern wir sollen, es will uns führen über etwas, zu etwas, was über ihm steht, etwas Geistigem, das wir so mit den Sinnen nicht sehen können. Die Geschöpfe dieser sinnenfälligen Welt sind Zeichen für das unsichtbare Wesen Gottes, da Gott Ursprung, Vorbild und Ziel jeglicher Kreatur ist und jede Wirkung auf die Ursache hinweist, jedes Nachbild auf das Vorbild und jeder Weg auf das Ziel, zu dem er hinführt. Jetzt erwähnt er kurz dieses Naturgesetz. Aus all dem können wir entnehmen, dass das unsichtbare Wesen Gottes seit Erschaffung der Welt durch das, was geschaffen ist, im Geiste erfasst wird, sodass alle, die das nicht sehen und Gott in all dem nicht erkennen, lobpreisen und lieben wollen, unentschuldbar sind, wie Paulus, wie gesagt, im Römerbrief Kapitel 1 sagt. Sie wollen sich ja nicht hinübertragen lassen, sagt Bonaventura, aus der Finsternis in das wunderbare Licht Gottes. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, der uns aus der Nacht zu seinem wunderbaren Licht hinübergeführt hat, wie wir im 1. Korintherbrief und 1. Petrusbrief lesen. Denn durch diese von außen dargebotenen Lichter werden wir befähigt, wieder vor den Spiegel unseres Geistes zu treten, in den das Göttliche aufleuchtet. Also, durch das Geschaffene können wir Gott erkennen, wie Paulus sagt, so sehr, dass Bonaventura hier sogar sagt, dass sie Gott nicht erkennen, lobpreisen und lieben wollen. Das heißt, die Menschen wenden sich gegen diese bessere Einsicht. Und dadurch können sie leider nicht aus der Finsternis in das wunderbare Licht Gottes getragen werden. Das zeigt uns auch wieder unser Privileg. Oder wie dankbar wir sein müssen, dass wir den Glauben haben, der uns diesen Weg zeigt und der uns diesen Weg lehrt und der uns diesen Weg ermöglicht. Und dann sagt er hier, dass wir vor den Spiegel unseres Geistes treten können, in dem das Göttliche aufleuchtet. Das wird uns eben in diesem Naturgesetz bewusst, dass hier etwas Göttliches in uns aufleuchtet. Das zeigt uns übrigens auch nebenbei, dass wir nicht nur irdische, materielle Wesen sind, sondern dass wir mehr sind. Dass in uns das Göttliche aufleuchtet. Das heißt, dass wir einen Geist haben, dass wir mehr sind als nur Materie. Und dann geht er auf dieses Gesetz noch weiter ein. Er sagt, auf eine noch erhabenere und unmittelbarere Weise aber führt uns das Urteilen zur sicheren Erkenntnis der ewigen Wahrheit. Es vollzieht sich nämlich durch die Vernunft, die von Ort, Zeit und Veränderlichkeit und deswegen von Ausdehnung, Aufeinanderfolge und Veränderlichkeit absieht. Das heißt, die Vernunft steht über Ort und Zeit und kann absehen von den Veränderungen. Also es verzieht sich durch die Vernunft und durch einen unveränderlichen, unumgrenzbaren und unendlichen Grund. Ganz unveränderlich, unumgrenzbar und unendlich aber ist nur das Ewige. Alles aber, was ewig ist, ist Gott oder in Gott. Wir sehen also in uns auch dieses, wie ich schon gesagt habe, dieses überzeitliche, unbegrenzte, ewige. Wenn wir also alles, was wir mit größerer Sicherheit beurteilen, durch einen solchen Grund beurteilen, dann leuchtet ein, dass Gott selbst der Grund aller Dinge, die unfehlbare Richtschnur und das Licht der Wahrheit ist. Also Gott ist diese Richtschnur, die sich da in uns ausspricht. Gott ist das Licht der Wahrheit, in dem alles unfehlbar, unauslöschlich, unbezweifelbar, unwiderleglich, über jedes Urteil erhaben, unveränderlich, uneinschränkbar, unendlich, unteilbar und geistig aufstrahlt. Gott ist also dieses Licht der Wahrheit, in dem wir alles, das uns das Feste gibt, in dem wir alles Wandelbare erkennen können als solches. Und nach diesen Gesetzen bilden wir uns also ein sicheres Urteil über alle sinnenfälligen Dinge, die in unseren Gesichtskreis treten. Sie sind für den Verstand des Wahrnehmenden unfehlbar und unbezweifelbar. Sie bleiben dem Gedächtnis dessen, der sich auf sie besinnt, unauslöschlich eingeprägt, gleich als seien sie immer gegenwärtig. Sie sind unwiderleglich, diese Gesetze, und unbeurteilbar für den abwägenden Verstand, denn niemand urteilt über sie, sondern jeder durch sie, wie Augustinus sagt. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Diese Gesetze, niemand urteilt über sie, sondern jeder durch sie. Das heißt, die Gesetze stehen über uns, diese unwandelbaren Gesetze Gottes, oder das Naturgesetz, wie wir es auch nennen, steht über uns und wir können es nicht niemand kann über es urteilen, sondern jeder urteilt durch es. Das heißt, wir bewerten und beurteilen die Dinge durch diesen Maßstab, den wir im Geist erkennen. Und was eben für heute eben so wichtig ist, dass es etwas hier gibt, über das niemand urteilt. Das ist in dem Umfeld, in dem wir heute leben, wo die Menschen meinen, dass sie abstimmen müssen oder können über Recht und Unrecht, eine sehr wichtige Erkenntnis, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. und die uns auch eben hilft, diese Tradition und dieses, was uns von unseren Vätern übergeben wurde, am Leben zu erhalten. Also wirklich am Leben, nicht nur irgendwie eine Hülle oder eine Kultur irgendwie am Leben erhalten, sondern wirklich das Grundlegende darin erkennen und in uns wach und lebendig halten. Darum müssen sie unveränderlich und unzerstörbar, weil notwendig sein, diese Gesetze. Uneinschränkbar, weil unbegrenzt, ohne Ende, weil ewig. Und übrigens, hier erkennen wir, wie ich vorhin schon angedeutet habe, eben dadurch, dass unser Geist so etwas Zeitloses auch erkennen kann, sehen wir, dass unser Geist auch zeitlos ist und nicht vergänglich. Und das zeigt uns auch, gibt uns einen kleinen Hinweis darauf, dass unsere Seele unsterblich ist. Sie müssen somit unteilbar sein, diese Gesetze, weil geistig und unkörperlich nicht gemacht, sondern ungeschaffen, ewig existierend in der ewigen Kunst, von der, durch die und nach der alles Schöne geformt ist. Deshalb können wir auch nur durch sie mit Gewissheit urteilen. Und diese ewige Kunst ist nicht nur Form, die alles hervorbringt, die vielmehr auch alles erhält und unterscheidet. Sie ist gleichsam das Sein, das allem bleibende Gestalt gibt und allem die leitende Richtschnur bildet. Durch sie beurteilt unser Geist alles, was durch die Sinne in ihn eingeht. Das heißt, alles, was wir erkennen, erkennen wir immer vor diesen geistigen Wahrheiten, die wir eben erkennen, vor diesem Licht Gottes, wie wir es auch nennen. Das war der Gedanke eigentlich für heute, der uns auch wieder bewusst macht, wie wichtig es ist und wie interessant es auch ist, diese Kirchenväter bzw. Kirchenlehrer zu lesen. Gerade der heilige Bonaventura hat hier sehr schöne Ausführungen gemacht, die man auch sehr schön allgemein verstehen kann. Allerdings sagt er auch, man kann es nicht so lesen wie ein Roman, sondern man muss darüber nachdenken, das sich verinnerlichen und vergegenwärtigen und versuchen zu verstehen. Und dann sehen wir eben dieses Licht, das in uns aufstrahlt, das Licht Gottes, das er in unserer Seele hinterlassen hat, in der Seele jedes Menschen. Bei vielen ist es, oder bei je mehr der Mensch nicht darauf hört, desto mehr wird es zugedeckt und er kann es vielleicht nicht mehr so hell wahrnehmen, aber es ist doch noch da. Und das müssen wir auch den Menschen helfen, diese Erkenntnisse wieder herauszuholen, die Bonaventura hier eben auch andeutet, dieses Naturgesetz. Abschließend noch ein kurzes Zitat, das uns zeigt, dass in Gott die wahre Freude nur zu finden ist und dass alle, sagen wir mal, irdische Freude oder weltliche Freude oder geschaffene Freude eigentlich uns hinführen soll, diese wahre Freude zu suchen und zu finden. Und so sagt der heilige Bonaventura, und wenn nur dem Bilde Gottes höchste Schönheit, Lieblichkeit und Heilsamkeit zukommt, wenn es sich endlich vereinigt in einer Wirklichkeit, Innerlichkeit und Fülle, die jedes Fassungsvermögen befriedigt, dann kann man deutlich ersehen, dass nur in Gott der Quell wahrer Freude ist und dass uns jede Freude anleiten soll, sie zu suchen. Wir dürfen uns also auch hier freuen und wir wollen uns freuen über die Freude, aber sie auch erkennen, dass sie uns eigentlich zu der wahren Freude führen will, die alleine unser Herz wirklich ewig befriedigt oder erfüllt und die allein die Quelle ist der wahren Freude, die wirklich unser Herz wahrhaft erfüllt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Ewigkeit. Amen.